Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute bin ich bei der Presse, bei dem Podcast Sommer Festspielen und zu Gast ist Christine Meierhofer. Hallo.
Genau, also eigentlich machen wir jetzt hier Erklär mir die Welt und du bist unser Gast. Schön, dass du da bist, lieber Andreas.
Danke für die Einladung.
Man braucht dich eigentlich kaum vorstellen, denke ich. Du bist mit einer mit Abstand der bekanntesten und beliebtesten Podcast-Hosts in Österreich und erklärst in Erklär mir die Welt wöchentlich mit einem Gast meistens doch ein eher komplexes Thema politischer oder wirtschaftlicher Art, wissenschaftlich vielleicht oder auch aus dem Leben gegriffen, auf doch sehr niederschwellige und zugängliche Weise. Und mittlerweile hast du dann auch echt schon teilweise große Prominamen zu Gast. Mhm. Für alle, die letzte Woche die erste Folge verpasst haben und sich wundern, was da jetzt los ist. Du hast es schon gesagt, wir laden diesen Sommer jeden Freitag Hosts anderer Podcasts zu uns ins Pressestudio. Heute bist du da, Andreas, und wir wollen über dich sprechen, darüber, was dir wichtig ist, aber auch über deinen Sommer und deine Sommerpläne. Du hast vorhin schon durchblicken lassen, aktuell hast du viel Zeit, um auf der Donauinsel abzuhängen. Bist du schon gut in den Sommer gestartet?
Heuer? Ich bin sehr gut in den Sommer gestartet. Ich bin nämlich, es hat schon früh begonnen, ich war im Februar in Triest. Mir war alles in Wien ein bisschen zu viel und ich wollte einfach weg, habe mein Auto ausgepackt von einem Freund und bin runtergefahren nach Triest. Habe vorhin ChatGPT gefragt, wo soll ich hinfahren? Gesagt Triest. Gesagt, passt, mache ich, fahre nach Triest. Und das war so ein geiles Gefühl. Also ich fahre sonst immer nur mit dem Rad und mit Zug und Co. Und es war so ein geiles Gefühl, einfach mit dem Auto in eine Richtung zu fahren, alleine, laute Musik. Und das hat so gut getan, dass ich mir dann geschaut habe, okay, wann in meinem Kalender ist wieder was frei, und habe mir dann 3 Wochen im Juni blockiert und habe dann wirklich ganz penibel zu allem Nein gesagt, zu jedem Termin, und habe mir nichts mehr ausgemacht. Und deshalb hatte ich jetzt sehr viel Zeit und war auch schon im Urlaub, auch wieder ein Roadtrip nach Slowenien, wandern in die Natur, malen, dann Freunde getroffen in Kroatien mit Pool und Meer und abhängen, und bin ja tiefenentspannt schon.
Das klingt total schön. Ich bin sehr ein bisschen neidisch, weil mein Urlaub steht erst bevor, ja. Aber freut mich natürlich umso mehr, dass du dir deine Zeit so ein bisschen einteilen kannst. Ist vielleicht auch Teil deines Arbeitslebens als selbstständiger Podcaster. Ziemlich cool. Du warst ja eigentlich einer der Ersten, der dann als Podcast auch so nach Österreich gekommen sind, sozusagen relativ alt mit dabei war. Du warst davor Journalist beim Standard und hast nebenbei Erklär mir die Welt gestartet. Voll. Was hat dich denn damals sagen lassen, Podcasts, ja, das ist was für mich, das will ich jetzt ausprobieren?
Ein Ding war, ich war immer schon jemand, der sehr gerne eigene Projekte umgesetzt hat. Also schon in meiner Jugend. Ich habe gerne Fußballmanager gespielt und habe dann schon früh so eine Fanseite gestartet und dann mit anderen Fans aus Deutschland und Österreich so eine Homepage gemacht, wo wir dann auch so Grafiken und Bilder erstellt haben, die dann andere Leute verwenden konnten beim Spielen. Und mir hat das immer schon Spaß gemacht, so selber was aufzubauen. Und das war mir irgendwie auch klar, als ich in den Journalismus ging, dass ich irgendwann so selber was machen möchte. Und ich war dann ein paar Jahre beim Standard und habe irgendwie so die Basics des Journalismus gelernt. Ich habe das ja auch nicht studiert oder so. Und dann nach ein paar Jahren ist so dieses Gefühl wieder sehr stark geworden, ich möchte jetzt irgendwie mich wieder freier entfalten können. Habe dann ein Jahr Pause eingelegt beim Standard, war in Bildungskarenz. Damals war das noch easy. Habe relativ wenig dafür machen müssen und hatte sehr viel Zeit. Man hat bisher in Südamerika, und in dieser Zeit habe ich mal überlegt, was denn so mein Ding jetzt dann wird. Und da ich schon davor, also ich habe mich immer sehr interessiert für so Unternehmertum und Medien und Journalismus und habe immer verfolgt, was so spannende neue Projekte sind. Und die sind halt vor allem damals in den USA geboren worden. Und viele coole neue Sachen, so der heiße Scheiß im Journalismus, waren damals dann Podcasts in den USA, selber sehr gerne gehört. Und das war dann so ein Ding, alles, was in den USA medial passiert, passiert bei uns ein paar Jahre später. Was cool ist,
immer noch so, glaube ich, aber.
Was toll ist, weil dann kann man die Dinge einfach nachmachen und man ist in Österreich dann trotzdem der Erste. Genau, und das war so dann, und ich habe auch beim Standard vorher schon ein bisschen experimentiert mit Podcasts, mit meiner Stimme, wer gefinkelt ist, findet so diese Experimente auch noch im Internet. Das ist auch ein bisschen spannend. Peinlich, ja. Aber da habe ich zu Beginn so geglaubt, okay, ich rede jetzt in ein Mikro. Und so, wen kennt man, der in Mikros redet? Keine Ahnung, den Robert Kratzky oder so Radiomenschen, die alle eine ganz andere Persönlichkeit haben als ich. Also viel lauter und so, keine Ahnung, Partymoderatorenmäßig.
So sehr viel Entertainment, das genau. So mit dabei schwingt.
Toll. Und das war, ist auch interessant, der Journey dann so seine eigene Stimme zu finden. Und genau, und damals habe ich dann begonnen, Erklär mir die Welt zu machen, weil ich mir echt dachte, ich glaube, das liegt mir, ich rede gerne. Ich mag auch dieses Medium-Podcast, wo die Leute sich Zeit nehmen, wo sie nicht nebenbei noch irgendwie Netflix schauen, sondern vielleicht abwaschen oder den Hund ausführen oder einfach nur so mal die Augen zumachen. Und es gibt ganz wenige Mediengattungen, wo die Leute so lange und aufmerksam zuhören und das finde ich eigentlich sehr schön. Genau, und dann habe ich begonnen mit Erklär mir die Welt.
Und bist sehr erfolgreich geworden damit. Jetzt hast du eben nicht nur sehr erfolgreich Erklär mir die Welt aufgebaut, sondern ja zeitgleich auch ein bisschen dich als Marke. War dir das klar, das muss jetzt so sein, wenn ich mein eigenes Ding mache, dass da auch ich dann so im Zentrum stehe? Oder hat sich das irgendwie ergeben?
Doch, das war mir klar. Das war auch strategisch so gemacht. Ich habe, muss jetzt überlegen, wie ich das diplomatisch formuliere, aber mir hat mal ein anderer Journalist vor vielen, vielen Jahren gesagt, so die ganze Branche ist am Ende. Du kannst jetzt entscheiden, ob du da mit untergehst oder mach dein eigenes Ding und schau, dass die Leute dich kennen, weil das wird dir viel bringen in der Zukunft. Und das war echt, glaube ich, der beste Tipp, den mir je jemand gegeben hat. Ich habe dann auch schon beim Standard ein bisschen begonnen. So, ich habe dann so eine Serie geschrieben über Geldanlage, so aus der Ich-Perspektive. Das ist jetzt fast 10 Jahre aus und das war auch spannend. Also da habe ich dann auch so, war eh alles besprochen, auch mit der Redaktion. Aber da war auch so mein Gesicht so zu sehen bei jedem Artikel und das war nur so eine Serie und ich habe ein Newsletter dazu aufgebaut, wo ich sehr persönlich geschrieben habe und jetzt gehe ich zur Bank und der Berater sagt mir das, aber ich habe recherchiert und das ist nicht das Beste für mich und er will mich nur abcashen und so macht man es dann richtig. Also das haben dann schon urviele Leute gelesen und das war dann, glaube ich, das erste Mal, wo mich dann nicht mehr nur meine Freunde gekannt haben, sondern auch so andere Leute. Weil ansonsten, wenn man bei einer Zeitung schreibt, liest man halt die Namen. Aber es kennt einen halt trotzdem niemand, was eh auch sehr angenehm sein kann. Aber wenn man halt dann so ein eigenes Medium aufbauen möchte und dann möchte, dass die Leute jede Woche wieder aufdrehen, dass dann irgendwie Menschen auch Werbung buchen und dass vielleicht sogar Leute dafür spenden oder Abos abschließen, dann ist es halt extrem wertvoll, wenn du als Mensch, als Gesicht, als Person präsent bist, die man nicht nur als unabhängigen, sachlichen, nüchtern, neutralen Journalisten kennt, sondern als ganzen Menschen, der mal auch Persönliches erzählt. Ja. Und da habe ich mir auch viel so abgeschaut von Influencern und man dachte, okay, die können, also ich will nie Influencer sein, das ist nicht das, was ich gut kann oder was mir selber liegt. Aber ich glaube, dass wir Journalistinnen extrem viel lernen können, so im Umgang mit Menschen, wie wir uns zeigen. Genau. Und das war dann so eigentlich sehr strategisch, so auch meine eigene Marke aufzubauen im Journalismus. Und aber auch so, das war mir auch immer wichtig, so eigentlich bei allem, was ich mache, ist es nie so, also ich mache trotzdem nicht die Andrea Sutter Show. Und das ist auch so, weil das liegt mir persönlich überhaupt nicht. Ich fühle mich wohl, wenn ich rede, wie man auch gerade merkt. Und ich bin auch nicht scheu oder schüchtern, aber ich bin trotzdem nicht die Person, die jetzt auf eine Bühne muss und Applaus von 1000 Leuten möchte. Ich finde das oft auch ein bisschen creepy. Und ich brauche das jetzt nicht so. Und ich versuche das irgendwie so viel zu machen, dass es dem nützt und dass ich das machen kann, was ich machen möchte. Aber mein Ziel ist jetzt nicht total berühmt zu werden oder so. Ja, voll.
Und wenn man dich fragt, siehst du dich zuerst als Podcaster oder zuerst als Journalist?
Ich sage immer Journalist, ich bin Journalist, voll. Weil das Medium, wo man das dann macht, ist mir eigentlich wurscht. Weil, also ich habe Bücher geschrieben und werde wieder welche schreiben. Ich habe ich sehe als junger Journalist auch fürs Fernsehen gearbeitet. Mhm. Ich habe für Print geschrieben, für Online geschrieben, Social Media Content gemacht, früh schon auch so YouTube-Videos gemacht. Und mir ist das eigentlich komplett wurscht, wo man das ausspielt. Ich finde, man kann auch coolen Journalismus auf Reddit oder auf TikTok oder wo auch immer machen. Und von meinem ganzen Selbstverständnis und Weltbild und meiner Wertehaltung, mit der ich das mache, ist das für mich einfach Journalismus, auch wenn man dann irgendwie in ganz anderen Strukturen unterwegs ist. Also wenn man jetzt bei der Presse arbeitet oder beim Standard, natürlich ist man Journalist oder Journalistin. Aber wenn man einfach sowas macht, dann muss man ja manchmal dafür kämpfen, dass man auch als Journalist gesehen wird.
Mhm. Und vor allem, wenn man sich dann vielleicht in, du hast schon gesagt, es gibt coolen Journalismus auf Reddit oder auf YouTube, aber es gibt ja da auch ganz viele Sachen, die überhaupt nicht Journalismus sind oder die sich vielleicht auch als Information verkaufen und das eigentlich überhaupt nicht sind. Also da gibt's Content und mancher ist eben journalistischer angelegt und mancher weniger. Ist das was, wo du auch sagst, da gehe ich ganz bewusst hin, da mische ich mit, um eben auch dort journalistischen Content oder Journalismus anzubieten?
Voll, und ich muss davor noch sagen, es gibt auch ganz viele auf Papier gedruckte Informationen, die kein Journalismus sind, und es gibt ganz viele Fernsehsender, die auch nicht Journalismus sind. Also das ist immer ganz wichtig, aber es ist jetzt schon so, dass wir jetzt in einer anderen Welt leben, wo man nicht mehr einen reichen Typen braucht, einen riesen Rundfunkanstalt baut oder einen fetten Radiosender, sondern es kann halt irgendwie jeder machen und das finde ich toll. Ist aber auch ein bisschen Anarchie. Also es ist jetzt nicht so, dass ich bewusst dort bin, weil ich mir denke, man muss das mit Journalismus fluten, sondern das ist einfach meine eigene Lebensrealität. Also ich höre viele Podcasts, ich bin viel auf YouTube und das ist für mich nicht so eine heroische, ah, ich gehe jetzt dorthin, um die Leute zu bekehren, sondern ich bin da sowieso schon und ich bin da ein Teil davon und ich glaube, dass es dort auch ein cooles Alleinstellungsmerkmal sein kann, wenn man sagt, okay, ich bin Journalist, es gibt da viel Content und ihr könnt's ja, und ich finde das auch gut, weil ich glaube, dass JournalistInnen sich oft eh zu wichtig nehmen. Also egal, was man macht, ob man jetzt Experte ist für, ob man schreibt über Landwirtschaft oder über Klima oder über, keine Ahnung, die Stahlindustrie. Man ist nie die Person, die sich am besten damit auskennt. Muss man auch nicht sein, ist auch ein anderer Job. Aber ich finde das toll, dass man dann, keine Ahnung, wenn man einen YouTube-Kanal macht und dann gibt es dann dort vielleicht auch einen Bauern, der aus seiner Perspektive zeigt, wie er arbeitet. Und dann gibt es einen Journalisten, der vielleicht kleine Dokus macht, auch über Landwirtschaft. Und dann hat man in Summe eigentlich noch, glaube ich, ein besseres, umfassenderes Bild und ist auch viel unmittelbarer, dass die Leute das kritisieren können. Jetzt braucht es halt dann natürlich sehr viel Medienkompetenz bei den Leuten, die sich das anschauen. Das ist nicht so, quasi jedes Video ist gleichwertig, sondern bei manchen haben Leute monatelang zu zehnt nach den besten journalistischen Kriterien gearbeitet und bei anderem hat jemand das in 10 Minuten gemacht als Propaganda-Absicht. Genau, also das ist halt dann so eine neue Challenge in dieser Welt, aber ja, prinzipiell fühle ich mich da sehr wohl.
Deine Lebensrealität ist schon dort, hast du gesagt, damit bist du ja nicht alleine, dahin geht ja der Trend, also junge Menschen informieren sich hauptsächlich über Social Media. Ist das auch etwas, wo du sagst, das ist vielleicht ein bisschen ein Ziel von mir, eben eine neue demografische Gruppe, die jetzt nicht sagt, in der Früh höre ich jeden Tag das Ö1-Journal, sondern die sagen, ja, ich folge der Person XY auf Instagram und ich folge dem YouTuber so und so und das sind meine Hauptinformationsquellen.
Voll, ich glaube, dass das ein großer Megatrend ist im Journalismus oder generell so im Internet, im Medienbusiness und dass das durch KI noch schön stark verstärkt wird. Dass so große, also ich glaube schon, dass es einzelne Medienmarken, so wie die New York Times, die auf ewig eine geile, gute Marke sein werden, dass die weiterhin sehr wichtig sind, aber ich glaube, dass neben diesen großen, seriösen Marken es einfach sehr viel Menschen gibt, denen man vertraut und Personen. Und das ist ja eh auch schon so, also keine Ahnung, wenn man sich dann Armin Wolf anschaut, der braucht kein Social Media dafür, dass er so eine Marke ist. Das Fernsehen hat das eh schon lange auch hervorgebracht. Also es ist für jemanden, der mal ein Buch geschrieben hat und weiß, wie schwierig es ist, dass man ein paar tausend Bücher verkauft, wenn man dann sich immer anschaut, okay, dann gibt's Leute, die im Fernsehen arbeiten, die verkaufen mit manchmal nicht so tollen Büchern zigtausende Exemplare, weil man sie halt kennt. Und ich glaube, dass das durch Social Media, durch YouTube und Co. und auch durch Podcasts einfach auch ein Trend ist, dass man gerne Menschen zuhört oder gerne auch sich so orientiert an denen. Und das ist auch etwas, was für mich jetzt nichts ist, was ich studieren oder lernen muss. So habe ich auch immer schon getickt. Bei mir ist es zum Beispiel so bei manchen Themen. Also ich lese auch derzeit relativ wenig Zeitung. Ich lese dann immer ganz gezielt nach und dann schaue ich mir an, okay, was im letzten Monat in der Innenpolitik passiert, und dann lese ich, okay, was schreibt Andreas Koller in den Salzburger Nachrichten, was schreibt der Oliver Pink in der Presse, was schreibt der Michael Völker im Standard, und dann lese ich das nach und ich schaue schon lange so auf diese, ja, oder der Stefan Kappacher, was hat der dann auf Plus-Kai geschrieben über die Politik der letzten Wochen, also Innenpolitik-Journalist von Ö1. Oder wenn irgendwie im Justizapparat was passiert, dann denke ich mir immer, okay, ich schaue, was hat der Klenk dazu geschrieben, also Florian Klenk, Chefredakteur von Falter. Und ich orientiere mich immer schon sehr daran. Und genau, und ich glaube, das ist so eine Logik, die eh sehr natürlich ist und den, glaube ich, in der Geschichte der Menschheit immer so, dann hat es halt irgendwelche Gurus gegeben oder den Medizinmann oder den Dorfältesten. Und ich glaube, dass wir da durch Social Media, for better or worse, einfach wieder zurückkommen. Genau, und das ist dann, ich glaube, manchmal im Journalismus hat man so das Gefühl, man muss jetzt da dagegen ankämpfen und wir wollen nicht dort sein, wir wollen weiterhin, keine Ahnung, die alte Art zu arbeiten, verteidigen, was manchmal eh auch Sinn ergeben kann. Aber ich habe das ganz wenig, so dieses Gefühl, oder ich glaube, ich fühle mich einfach auch ohnmächtig und habe das Gefühl, diese großen Trends kann ich nicht beeinflussen. Mhm. Ich möchte einen coolen Job haben und ich möchte den Leuten helfen, dass sie irgendwie ein bisschen besser verstehen, was da abgeht. Und ich schwimme dann halt da mit, wo das hingeht. Und wenn man in 5 Jahren Informationen am besten tanzt und singt, dann werde ich das auch machen. Ja.
Das möchte ich gern erleben. Ich frage dich, vielleicht passt das ja auch dazu, du hast ja auch einen Newsletter, wo du so ganz kurze Informationsversatzstücke quasi aufbereitest. Also manchmal sind das Zusammenfassungen von wissenschaftlichen Studien, manchmal ist das irgendwie ein Auszug von längeren Analysen, die irgendwo in einer Zeitung erschienen sind oder so etwas. Ist das auch was, wo du sagst, so, da werfe ich dann quasi mein Spotlight von meinem Sprachrohr auf noch hintergründigere Informationen?
Voll. Ich glaube, also ich sehe es halt schon auch aus meiner, also meine Aufgabe immer schon ist, also ich habe am Anfang auch damit gespielt, so in die Wissenschaft zu gehen. Dann habe ich studiert und ich habe Volkswirtschaft studiert, da braucht man ganz viel Mathematik. Ich war immer einer der Besten in Mathe in der Schule und dann auf der WU habe ich gemerkt, okay, ich bin doch nicht so gut in Mathe, da kann man auch viel, viel besser sein, und habe das dann irgendwie schnell abgestempelt und gemacht, okay, das ist nichts für mich. Und fand es aber immer schon cool, so die Vorstellung, okay, ich kriege jetzt mit, Leute in der Wissenschaft und auch Freunde von mir, die dort arbeiten, die arbeiten 4 Jahre an etwas, so mühsam. Und dann schreiben sie eine kurze Studie draus und ich kann dann nach den 4 Jahren die Studie einfach lesen und bin genauso klug wie sie. Nicht genauso klug, aber ich habe die Information, das Ergebnis, und das reicht mir sehr oft. Und das ist, glaube ich, auch eine der coolsten Dinge im Journalismus, dass man sich mit so vielen Dingen beschäftigen kann, berufsbedingt. Also ich lese auch wirklich, ich starte jeden Tag im Kaffeehaus und lese ein Buch. Und manche Leute stressen sich dann manchmal so, boah, du liest zu viel und so. Ja, aber es ist halt einfach auch mein Job und es ist auch mein Job, den Economist zu lesen und so. Und dann finde ich das irgendwie auch cool, so eine Kuratieraufgabe zu übernehmen. So wie vielleicht jemand, der sich gut mit Essen auskennt und wo ich mir dann ein YouTube-Video von so einem coolen Franzosen anschaut, der mir dann Zusammenfassung macht, die besten Pastasorten, die man im Supermarkt bekommt und die ich mir dann kaufe und denke, wow, danke dafür. Und so bin ich halt das dann bei Information oder Genau, und versuche einfach die Dinge zu teilen, über die ich stolper, die ich interessant finde. Und dann können die Leute dort sich vertiefen oder weiterlesen, wenn sie möchten.
Mit Sonnenstahl, da hast du auch noch ein Format angefangen, das sich im Besonderen mit der Klimakrise beschäftigt und insbesondere mit möglichen Lösungen für die Klimakrise. Wieso war gerade das noch ein Thema für dich, wo du gesagt hast, da mache ich jetzt auch noch ein weiteres Format auf dafür?
Ja, blutet eh mein Herz, weil das die letzte Folge im März erschienen. Ich dann bin manchmal auch sehr ambitioniert und übernehme ich dann ein bisschen. Genau, da bin ich noch im Finden einer neuen Struktur, dass das irgendwie dann gut hinhaut. Aber prinzipiell war das ein Thema, mit dem ich mich auch beim Standard lange schon beschäftigt habe und wo ich einfach, also Erklär mir die Welt ist bei mir ein Projekt, wo ich eigentlich großteils nicht drauf schaue, was könnte jetzt die Leute interessieren, sondern es ist sehr stark interessensgetrieben von mir selber. Also Dinge, die mich interessieren, zum Beispiel lese ich jetzt gerade so ein Buch über Psychedelika, finde das total interessant und abgespaced, was da vorgeht. Und dann mache ich einfach eine Podcast-Folge dazu, weil es mich selber interessiert und wenn man das taugt. Und das ist dann auch so, glaube ich, bei Erklär mir die Welt, dass die Leute kommen und gehen, je nachdem, ob, weil ich verändere mich auch so, man kann sich das auch anschauen im Laufe der Zeit dann. Irgendwann habe ich dann Psychotherapie begonnen, jetzt gibt es dann viele Folgen über mit Psychotherapeutinnen und das ist dann auch so, die Leute kommen und gehen, je nachdem, ob sie auf der Reise mit mir mal kurz übereinstimmen oder nicht. Und das war dann auch bei Nachhaltigkeitsthemen so, dass ich gemerkt habe, wow, ich bin so tief drinnen. Und das war dann vor ein paar Jahren so, dass jedes Monat ein, zwei Folgen so einen Klima-Umwelt-Kontext hatten bei Erklär mir die Welt. Und ich mir dann selber gedacht habe, das wird jetzt zu viel. Mein Versprechen ist eigentlich jede Woche was total Neues, Spannendes, Interessantes. Und einmal geht's um, wie Kapitalismus funktioniert. Einmal geht's um Suchterkrankungen und dann geht's um Bienen. Und das ist das Coole und das ist das Konzept. Und ich habe dann gedacht, okay, wenn ich mich da weiter austoben möchte, dann machen wir doch einen zweiten Podcast und das ist Sonnenstahl, genau.
Und merkst du auch, weil das ist ja auch ein Thema, das vor ein paar Jahren total Konjunktur hatte sozusagen, das Thema war auch im Mainstream-Nachrichtenfluss und mittlerweile meine Wahrnehmung doch deutlich in den Hintergrund gerückt ist, weil es einfach viele Krisen gibt, die noch akuter wirken. Merkst du das auch?
Ich merke es an mir selber auch. Es ist irgendwie auch einfach eine Ressourcenfrage, eine Zeitfrage, aber auch so, was mentale Ressourcen betrifft. Also die letzten 3 Jahre habe ich selber auch viel mehr über Geopolitik und Kriege und Verteidigung gelesen und recherchiert und auch Podcasts gemacht, also über Nachhaltigkeitsthemen. Also es ist, merke ich einfach an mir selber. Ich glaube schon, dass man es in der breiten Masse auch merkt, aber auch einfach so, ich glaube nicht, dass es weniger relevant geworden ist, aber es ist einfach so ein bisschen auch so eine, die Müdigkeit, die ich selber sehr gut nachvollziehen kann, so, ja, okay, jetzt gerade bricht Krieg im Nahen Osten aus und dann irgendwie Hungersnot im Sudan und Ukraine-Krieg und nebenbei Biodiversitätskrise und Klimakrise und wir haben 1,5 Grad überschritten und Trump und Orban und die Slowakei gibt und irgendwann verstehe ich das sehr gut, dass ich mir dann denke, so, okay, thanks, but jetzt lese ich einen Roman und keine Zeitung. Und ich finde das auch spannend so. Ich habe den Bernhard Perksen, den Medienwissenschaftler, erst interviewt und der hat das so für mich so schön nachvollziehbar beschrieben, so dass er, also wenn man ein bewusster Bürger, Bürgerin sein möchte, dann muss man auch hin und her gehen zwischen Weltzuwendung und sich damit beschäftigen und dann sich auch gezielt wieder abwenden, damit man überhaupt die Ressourcen hat, das alles zu verarbeiten. Weil das ist ja auch etwas, was ich sehr gut kenne aus meiner Zeit im tagesaktuellen Journalismus. Wenn man sich jeden Tag nur mit den Problemen der Welt beschäftigt, entweder wird man zynisch oder man verliert auch ein bisschen manchmal dann die Perspektive. Und ich glaube, dass viele JournalistInnen im Durchschnitt negativer auf die Welt blicken als NormalbürgerInnen. Und ich glaube, das ist einfach auch eine Berufskrankheit, genauso wie zum Beispiel ein Bekannter von mir aus Niederösterreich, der arbeitet in einem Gefängnis. Und der hat über bestimmte Bevölkerungsschichten, die da überrepräsentiert sind, ein sehr negatives Bild, weil er ständig mit diesen negativen Dingen konfrontiert ist. Genau. Und ich glaube, so ist es im Journalismus auch.
Was dich vielleicht auszeichnet, finde ich, oder was ich zumindest sehr interessant und auch sehr bewundernswert finde, ist, wie transparent du nicht nur deine Arbeitsweise immer machst, das ist ja was, was vielleicht immer mehr im Journalismus auch ankommt, sondern auch, wie du mit deinem Unternehmen Transparenz eigentlich lebst. Also du legst genau vor, wie viel Geld du eigentlich einnimmst, was du damit machst. Ist das auch was, wo du gesagt hast, das machst du so, weil dir das so wichtig ist, das so zu machen? Oder ist das auch was, wo du gesagt hast, das ist einfach auch, das muss man so machen, wenn man so ein Unternehmen haben will, das auch irgendwie Vertrauen erweckend bei ZuhörerInnen sein soll, dann gehört sich das so?
Mehrere Punkte. Einerseits ist es wirklich so ein Grundwert und Prinzip von mir, nach dem ich versuche zu leben. Ich möchte einfach zu mir stehen und zu den Dingen, die ich mache, wie ich mich verhalte, was ich gerne mag, was für Bedürfnisse ich habe. Ich versuche, mich nicht zu verstecken, sondern einfach laut zu leben und dann auch laut zu arbeiten. Und ich glaube, dass das so die für mich beste, authentischste Art zu leben ist. Und ich glaube, das führt dann automatisch dazu, dass manche Leute finden, wow, genau so ticke ich auch, finde ich cool, den mag ich. Und andere Leute, die sicher dann denken, oh, so bin ich nicht. Und außerdem, warum nimmt sich der so wichtig, den mag ich nicht. Und das ist auch voll okay so. Und ich glaube, so versuche ich beruflich zu leben und auch privat, einfach so zu sein, wie ich bin. Und dann sollen die Leute, also die guten, zu mir passenden Menschen kommen dann und die hören dann einen Podcast oder die werden meine Freunde und die anderen mögen mich nicht oder hören das nicht. Und das ist auch voll okay. Es muss mich ja nicht jeder mögen oder hören. Mhm. Also einmal ist es so ein Grundprinzip und das zweite ist aber schon auch so eine Überlegung gewesen, okay, ich komme aus dem Journalismus, ich war lange bei einer Zeitung, das heißt, ich habe so ein gewisses Grundvertrauen, das wird schon nicht Blödsinn sein, was der macht, weil der war ja beim Standard. Genau, man kann übrigens auch in großen Medien Blödsinn lesen, aber es das ist
stimmt.
Halt genau, aber das ist halt dann so ein Ding, wenn du dann jahrelang dein eigenes Thema machst, dann bist du halt schon da draußen im Universum und die Frage ist jetzt, warum sollte man jetzt dir vertrauen und dem anderen nicht? Und das war dann schon so etwas, so was führt zu Vertrauen, ist einerseits so akribische Recherche und Arbeit und dann aber auch den Leuten zu zeigen, okay, so mache ich das, diese Bücher habe ich gelesen, darum wähle ich diese Folge aus, so versuche ich meine Arbeit zu machen, so verkaufen wir Werbung, das sind Dinge, die wir ablehnen, die wir nicht machen oder das sind dann auch die Kunden und die haben für so viel Geld Werbung gebucht und so viel haben wir Spenden bekommen. Und dann kann jeder selber entscheiden, möchte ich dem, was der jetzt macht, vertrauen oder nicht. Und es ist schon auch einfach, was man schon ernst nehmen muss, wenn man jetzt so im Internet selbstständig ist, als Journalist, als Journalistin, dass es so diese alten, sehr sinnvollen Strukturen, die jetzt die Presse hat, dass du jetzt nicht nach unserem Interview rausgehst und versuchst, Werbung für diesen Podcast zu verkaufen. Dass du jetzt, keine Ahnung, zum Beispiel zu Thalia gehst und sagst, okay, wir reden über Wissen und da fallen auch Bücher und wollt ihr nicht Werbung schalten in diesem Podcast?
Bin ich sehr froh, dass ich das nicht machen
genau.
muss.
Genau, ja. Und das ist bei mir, also ich mache das eigentlich auch nicht selber. Ich habe eine Agentur, die das macht für mich. Aber trotzdem ist es sehr viel unmittelbarer. Ich spreche die Werbung selber ein. Ich muss Ja oder Nein sagen. Du musst nie sagen Ja oder Nein. Die Werbung kommt jetzt auf der Seite von der Presse am Sonntag. Also es ist schon eigentlich so eine Grenzüberschreitung, die man im klassischen Journalismus nicht machen möchte, die man auch idealerweise nicht machen müsste. Aber wir leben halt in keiner idealen Welt, sondern man muss immer irgendwie schauen, dass man mit den bestehenden Strukturen und Rahmenbedingungen das Beste draus macht. Und das ist dann schon bei mir so ein Weg gewesen, okay, wie ich mit diesen potenziellen Interessenskonflikten umgehe. Das einfach komplett offen zu legen und dann judge for yourself, ob du findest, dass wenn jetzt ein bestimmtes Ministerium Werbung geschaltet hat, ob dann sich das in der Art und Weise, wie über die Politik von einer bestimmten Partei oder dieses Ministeriums gesprochen wird, kann man dann einfach selber entscheiden. Also es war schon auch so eine Entscheidung, ich glaube, das muss ich machen, damit ich mit diesem Interessenskonflikt umgehen kann.
Ja, das ist so spannend. Und wo du das auch irgendwie machst, ist quasi auch, du hast selber vorher schon gesagt, also irgendwann sind dann sehr viele so psychologische Themen auch dazugekommen, zu erklären, wie die Welt. Ich glaube auch, weil du dich selber privat viel mit solchen Themen auseinandergesetzt hast. Ja. Und auch immer wieder sehr transparent eigentlich thematisierst, wie geht's dir gerade, wie viel arbeitest du gerade, wo versuchst du vielleicht etwas zu verändern. Mhm. Das ist ja auch, also ich glaube, ganz viele Menschen würden sich nicht sehr wohl damit fühlen, sowas öffentlich zu besprechen.
Voll, ja. Ich glaube, das ist so etwas, was ich im Laufe der Zeit gelernt habe, dass ich, also es war schon am Anfang, also ich war eigentlich lange ein Mensch, der wollte von allen gemocht werden. Wer will das nicht? Wer will schon gerne, dass es Leute gibt, die einen nicht mögen? Aber das war dann so, also bei mir so die erste Plattform, wo ich Reichweite hatte, war eigentlich Twitter, the good old days auf Twitter. Und das habe ich dann früh gemerkt, okay, wenn du dann so ein bisschen eine Persona bist auf Twitter, dann automatisch haben Menschen eine Meinung über dich, die dich nicht kennen, die nur deine Tweets lesen und die wissen nicht, wie war jetzt dein Tag, was ist sonst in deinem Leben los? Und da haben immer wieder sehr viele Leute auch sehr gemeine Dinge geschrieben über mich und das kriegt man manchmal mit und manchmal schicken es einem dann Leute, hey, schau mal, was ich übrigens nicht möchte. Also ich krieg immer wieder, schickt mir jemand Sachen, die Leute über mich sagen, ich möchte das eigentlich alles nicht wissen. Side note. Aber das ist etwas, was ich dann, glaube ich, lernen musste, dass mir das wurscht ist, dass Menschen, die mich nicht kennen, vielleicht etwas über mich denken oder sagen. Und ich mir denke, hey, das ist nicht fair, weil wenn du mich kennenlernen würdest, dann würdest du merken, ich bin eigentlich voll ein netter Mensch. Mhm. Ich glaube, es ist übrigens, wer mich kennt, sehr schwer, mich nicht zu mögen, aber ja.
Hier vielleicht ist noch ein bisschen was geblieben davon.
Ich glaube schon.
Kann ich eh gut verstehen.
Und genau, und das ist dann auch so, was mir, glaube ich, jetzt einfacher macht als anderen Leuten, dass ich schon geübt darin bin und gelernt habe, halbwegs zu akzeptieren, dass mir das ein bisschen wurscht ist, was die was andere Leute über mich denken, weil es einfach, wenn man, und das ist ja, ich bin am Land aufgewachsen, das ist ja sowieso schon auch so und ist eigentlich eh auch eine gute Schule, aber wenn man dann irgendwie so als mediale Person ein bisschen präsent ist und dann zigtausende oder hunderttausende Menschen einen kennen und auch über einen reden und ich merke das ja selber, wenn jemand im Fernsehen ist, ich habe ja auch eine Meinung dazu und denke mir, okay, was hat die Person an, um Himmels Willen? Das muss man einfach loslassen können, genau, und das macht es mir auch einfacher, dann so persönliche Dinge zu teilen. Und weil meine Erfahrung eigentlich immer sehr gut ist damit, also sicher gibt es Leute, die sich dann ihren Teil denken, aber eigentlich führt es bei mir eher dazu, dass dann mir Menschen schreiben und von ähnlichen Erfahrungen berichten oder manchmal Tipps haben, was man da jetzt tun könnte oder keine Ahnung, wenn ich von einem, auch so bei beruflichen Dingen, wenn ich darüber berichte, wie viel haben wir jetzt mit einem Event verdient und wofür Geld ausgegeben, dann gibt es manchmal auch so, keine Ahnung, dann schreiben halt Leute, die auch Events organisieren und das ist eigentlich so einfach, so wie ich vorher gesagt habe, laut leben. Ich glaube, dann kommen einfach auch die guten Dinge zu einem und wenn man die negativen irgendwie so akzeptieren oder zur Seite schieben kann, dann finde ich, ist das eigentlich ganz smooth Art zu leben.
Mhm. Ich finde ich sehr nett, dass du das so laut leben nennst, weil ich nehme dich jetzt gar nicht als so eine laute, irgendwie polternde Persönlichkeit war, sondern eh als sehr angenehm und ja, sanft.
Vor allem, ich würde vielleicht ist ein besseres Wort authentisch leben oder offen leben, aber laut im Sinne von, ich glaube, man muss nicht schreien, um laut zu sein, weil das habe ich auch gelernt, das war mir früher, ist mir das gar nicht leicht gefallen, mir so Raum zu nehmen und auch Bühne zu nehmen und jetzt da in einem Mikro zu reden und so zu denken, okay, die Dinge, die ich sage, sind so wichtig und weise, dass ich da jetzt einfach minutenlang plappere. Aber das ist für mich dann auch laut leben, auch auf eine sanfte, leise Art, man selbst zu sein und sich den Raum, den man gerne ausfüllen möchte, wenn man nicht jemand anderen damit irgendwie was Schlechtes tut, sich dann auch zu nehmen. Also das ist dann für mich auch laut, authentisch, offen leben. Ja.
Gibt es Themen, die bei dir gar nicht vorkommen, entweder weil sie dich nicht interessieren oder weil, ja, man hat doch manchmal blinde Flecken und sieht was nicht?
Voll, auf jeden Fall. Also es gibt manche Themen, die einfach in einem Podcast nicht ideal abzuarbeiten sind. Also zum Beispiel, wie ein Verbrennungsmotor funktioniert. Erstens ist das ein Thema, das mich selber nicht so wahnsinnig interessiert, aber so wie ein Zylinder funktioniert, das ist einfach besser, man gibt es auf YouTube ein und schaut sich so ein Video an und das funktioniert halt dann auf Audio nicht so gut. Also ich glaube, das ist mal eines. Und dann gibt's viele Dinge, also im Prinzip alles, was mich interessiert, kommt viel vor und ich versuche dann auch Themen zu machen, die jetzt vielleicht nicht meine Leidenschaft sind, aber ich merke dann immer, das macht mir dann einfach keinen Spaß und ich glaube auch, dass es dann nicht so gute Gespräche werden. Und man muss auch nicht alles machen, weil es gibt dann eh andere Leute, die lieben Verbrennungsmotoren und dann kann man eh bei denen sich das anhören.
Es gibt sicher viele YouTube-Channels, die sich damit auseinandersetzen, das stimmt ja.
Und blinde Flecken gibt es sicher auch zur Genüge. Genau, also ich versuche halt auch bei vielen Themen so die Mitte abzudecken, wenn es um Kapitalismus geht, wenn es um Palästina und Israel geht. Und ich glaube nicht, dass die Mitte unbedingt dann immer die Wahrheit ist, aber ich versuche halt wirklich so neutral differenziert wie möglich mich dann mit meinen Gästen Themen zu widmen. Und ich glaube sehr oft, dass es auch spannend ist, so den Rändern zuzuhören und Extremen zuzuhören und sich anzuhören, was die zu sagen haben. Und das ist halt dann auch wieder etwas, was in meinem Format keinen Platz hat. Dass es gibt dann ganz viele Dinge, die bei mir nicht vorkommen, weil man sie einfach nicht auf die Erklär mir die Welt Art of Talking irgendwie unterbringen kann.
Voll. Ja, spannend. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel, weil das ist natürlich so, wenn du jetzt sagst, du möchtest eine Folge zum Thema Arbeitszeit machen, wird wahrscheinlich sehr was anderes herauskommen, je nachdem, wen du einlädst. Wie gehst du da vor bei der Auswahl eines Gastes, einer Gästin?
Mhm. Also ich lade einerseits nie aktive PolitikerInnen ein. Und andererseits versuche ich auch keine Menschen einzuladen, die eine klare Agenda haben. Jetzt muss ich überlegen, weil es stimmt auch nicht, weil ich zum Beispiel auch eine Folge über Kinderrechte gemacht habe mit einer Juristin, die sich sehr für Kinderrechte einsetzt. Ist die Frage, kann man sich nicht für Kinderrechte, ist das so, ist das schon Aktivismus, wenn man sich für Kinderrechte einsetzt? Wahrscheinlich ja, aber wie kann man es nicht wollen? Ist ja bei Klima und Co. eigentlich oder Menschenrechte genau das Gleiche. Aber prinzipiell versuche ich dann, gerade, also es gibt ja Themen, wo es nicht so arge Kontroversen gibt, keine Ahnung, österreichische Geschichte, kommt vielleicht auch, wenn man den Lothar Hübelt fragt, kommt auch was anderes raus, aber wo so die meisten HistorikerInnen eine ähnliche Erzählung haben von dieser Geschichte, da ist es dann nicht so wichtig, wer da sitzt. Und dann aber bei Themen wie Palästina oder Israel, dann versuche ich schon, mir sehr genau anzuschauen. Also dann lese ich viel, dann schaue ich mir sehr viele Sachen an, frag auch Leute, die sich auskennen und handle mich so von einem zum nächsten, bis ich dann Leute gefunden habe, wo ich mir denke, okay, das, und dann auch so, ich habe auch nicht eine Folge zum Nahostkonflikt, sondern ich habe eine Israel-Folge und eine Palästina-Folge, weil es einfach viel zu, ja, komplex ist. Einmal mit einer Person, die lange in Palästina gelebt hat und dann einmal mit einem jüdischen Historiker, der Israel erklärt. Und das war dann auch noch immer ein ziemlicher Kompromiss, ja. Und es ist halt auch ein Konflikt, wo es zwei sehr legitime Perspektiven gibt, darauf zu blicken, und wahrscheinlich 15 legitime
wahrscheinlich noch viel mehr,
Perspektiven, genau. Und das ist dann, kann man auch sagen, so eine Schwäche vom Format, als einfach zum Beispiel der Standard hatte dann mal in der Wochenendausgabe so ein Vierer-Interview, glaube ich, mit verschiedensten Perspektiven. Ich fand, die waren eher auch nicht so, meine Kollegen da die Kritik, eher auch nicht so balanciert ausgewählt, weil irgendwie auch so die palästinensische Perspektive in Österreich und Deutschland oft so ein bisschen zu wenig vorkommt, finde ich. Aber es ist natürlich viel einfacher, wenn man in einer Zeitung einen Schwerpunkt machen kann und dann ein Interview, ein Text, ein Kommentar, und dann hat man automatisch verschiedene Perspektiven. Das habe ich nie. Und ich versuche halt immer so, okay, was, also ich bin ja auch ein sehr aktiver Gesprächsführer im Sinne von, ich versuche immer schon im Vorfeld dann, also bei Palästina habe ich dann auch, keine Ahnung, in Summe, glaube ich, 5 Bücher gelesen und versucht dann selber immer auch einzuordnen und Kontext zu geben. Auch bei der Kapitalismusfolge habe ich sehr viel versucht, selber dann noch einzuordnen, Kritikpunkte mit anzubringen. Genau, und dann soll halt in Summe, soll man so grob ein Bild haben können. Und ich glaube, das ist dann eh schon der größte Anspruch, den ich haben kann mit so einem Gespräch, dass man über ein Thema hört.
Ist wirklich schon ein großer Vorsatz. Ich habe dich ja vorab gebeten, mir dein liebstes Sommergeräusch mitzubringen. Du hast schon erzählt, du warst heuer schon weg, hast schon viel Sommer gemacht sozusagen. Was ist denn dein liebstes Sommergeräusch?
Die neue Donau, die vor mir hin plätschert und fließt.
Sehr sommerlich und auch sehr wienerisch. Gibt's was, was du sagst, das kann ich im Sommer überhaupt nicht gebrauchen?
Stress. zu viel Arbeit, zu viele Termine, zu volle Kalender, nicht spontan schauen können, worauf ich Lust habe. Das mag ich nicht. Ja, voll.
Und hast du für diesen Sommer noch einen Vorsatz oder irgendwas besonders Schönes vor dir?
Einerseits fahre ich auf ein Musikfestival mit Freunden, wo ich jedes Jahr hinfahre, was ich extrem liebe, wo ich mich wirklich immer dann 11,5 Monate drauf freue. Auf das freue ich mich extrem. Und so mein Vorsatz ist tatsächlich so auch nach diesem Motto, einfach ich selbst zu sein. So, also worauf ich jetzt gerade sehr stehe, ist einfach so ungefiltert wie möglich die Dinge auszusprechen, die ich mir denke, solange man damit niemand anderen verletzt oder wehtut. Also immer die Grenzen von anderen Menschen akzeptieren und dann aber irgendwie Leute anquatschen, Dinge machen, fragen, ob ich was ausprobieren kann, ob ich mir was anschauen kann, was auch immer. Einfach zu wenig, also wenig drüber nachdenken, ob das jetzt irgendwie, also schon, ist das jetzt unangenehm für die Person. Wenn es nicht unangenehm ist, dann einfach sprechen und ich selbst sein. Das ist mein Sommervorsatz.
Sehr, sehr schön. Hast du vielleicht noch einen Tipp zum Hören oder zum Lesen oder zum Anschauen?
Okay. Ja, zum Lesen habe ich, also das Buch, das habe ich im Frühjahr gelesen, gibt auch eine Podcast-Folge dazu bei mir. Das Buch heißt Not Born Yesterday von Hugo Mercier. Also Not Born Yesterday, das ist ein, ich glaube, Neurowissenschaftler, ja. Und da geht es so darum, warum vertrauen wir bestimmten Menschen und anderen nicht? Warum glauben wir bestimmte Dinge und andere nicht? Warum sind manche Leute sehr aufgeschlossen, wenn man ihnen sagt, okay, Forschung zeigt, der menschgemachte Klimawandel liegt zu 99% am Verbrennen von fossiler Energie. Und manche Leute glauben das und andere denken sich, nein. Genau, und so, und darum geht's, und das ist so augenöffnend, und das ist so wirklich, glaube ich, seit knapp 10 Jahren nicht passiert, dass ich ein Buch gelesen habe, wo ich mir dachte, wow, das ändert jetzt nicht alles, aber sehr viel in meinem Denken, und das muss ich nochmal von vorne anfangen bei vielen Dingen. Also das ist ein krasses Buch. Es ist jetzt nicht so super easy zu lesen, es ist nicht die geilste Strandlektüre. Genau, dann liebe ich einfach die Bücher von Caro Wahl, das ist eine geile Strandlektüre, also 22
Bahnen. Die
auch
bei dir zu Gast war
genau,
zuletzt.
Genau, voll, ja. Windstärke 17, im Herbst kommt ein neues Buch und der Film kommt bald ins Kino, freue mich auch sehr darauf. Und dann zum Hören, ein Podcast, den ich liebe, ist Plain English with Derek Thompson. Das ist auch so ein Journalist und Nerd, der, glaube ich, auf eine ähnliche Art und Weise, wie ich arbeite, und tickt, und der ist auch sehr, versucht auch in einer Stunde immer ein Thema so umfassend differenziert und lest 100 Studien vorher aufzubereiten. Genau, den liebe ich auch sehr. Und der hat auch mit Ezra Klein, meinem absoluten journalistischen Vorbild, ein Buch geschrieben, das steht auch auf meiner Leseliste, das heißt Abundance, ist aber auch eher trockene Lektüre als netter Urlaubsschließerspaß.
Das habe ich auch schon tatsächlich auf meiner Liste. Sehr spannend. Ja, Andreas, vielen lieben Dank, dass du da warst, für deine Ehrlichkeit. War ein sehr spannendes Gespräch. Dankeschön.
Danke dir.